Es ist Mittwoch, der 15. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Noch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und vor knapp einem Jahr habe ich das letzte Mal zumindest hier mit ihm gesprochen. Es ist verrückt, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Jetzt ist es endlich wieder soweit und wann immer ich den Tagesspiegel lese und mich sehr, sehr gut informiert fühle, speziell über den Großraum Berlin, dann ist es zumeist auf ihn zurückzuführen. Er leitet beim Tagesspiegel das landespolitische Büro. Ich sage guten Morgen, Julius Betschka.
Guten Morgen, Micky. Ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal warst du, glaube ich, in Südafrika, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
Das ist absolut korrekt. Im Hintergrund hörte man irgendwo südafrikanische Affen und sonstiges Getier. In diesem Falle ist es jetzt im Zweifel nur noch die Müllabfuhr oder das eigene Kind. Ich bin auch wieder auf deutschem Boden. Es ist also vergleichsweise unspektakulär. Bevor wir gleich in den Großstadtdschungel Berlins eindringen, eine kleine Meldung, was ich gerade gelesen hatte, war, dass sich Morrissey, der legendäre Morrissey, öffentlich beschwert hatte über seine ehemalige Plattenfirma. Es geht wohl um sein Album Bonfire of Teenagers, ein Album, das wohl immer noch irgendwo eingelagert ist bei Capitol Records, wird vermutlich nie erscheinen und er hat sich gemeldet und geschrieben, dass Capitol Records lieber Sam Smiths Satanismus bewerbe anstatt sein Album und bezieht sich da auf den Song Unholy von Sam Smith und die gemeinsamen Auftritte bei den Grammys und Brit Awards. Also Morrissey war ja irgendwann mal Avantgarde und Pop und jung und wild und jetzt ist er irgendwo so schon so kurz vor Werteunion. Was ist da schiefgelaufen?
Oh, was da schiefgelaufen ist, das weiß ich nicht. Dazu bin ich, glaube ich, ein bisschen zu jung. Aber um es mal mit einem meiner Lieblings-Smith-Songs zumindest zu sagen, es hört sich so an wie Big Mouth Strikes Again irgendwie. Daran musste ich denken. Wobei das wahrscheinlich irgendwie fast eine Verharmlosung ist für das Maß an Verbitterung, was Morrissey inzwischen erreicht hat. Und ja, man weiß auch gar nicht, was er so richtig meint. Ne? Meint er dieses schwarze Kostüm, was Sam Smith bei den Grammys anhatte, oder ja, generell seine Queerness? Das würde es irgendwie noch schlimmer machen, als es sowieso schon ist.
Na, ich glaube, es geht wirklich um die Songtexte. Also ne, Unholy, also wo selbst die Church of Satan sagt, Leute, beruhigt euch mal ein bisschen. Ja, es hat wohl auch ein bisschen was mit dem Teufelsoutfit zu tun. Wobei, ich habe von Teufel ehrlicherweise gar nichts gesehen. Der sah für mich in diesem schwarzen Outfit so ein bisschen aus wie das, was derzeit im amerikanischen Luftraum abgeschossen wird. Aber ich habe da diesen ganzen Satanismus gar nicht so draus gelesen. Da kann man mal sehen, wie viel Interpretation da ist.
Was ich ja vor allem interessant finde, über was sich gerade Morrissey da Gedanken macht. Ne? Wir hatten ja hier neulich in Deutschland einen Fall, an den ich irgendwie gleich denken musste. Da ging es auch um eine Art Kostüme, allerdings im Gesicht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese Band Weimar.
Ja, stimmt.
Wo vom Spiegel dann aufgedeckt wurde, dass das irgendwie Neonazis aus Thüringen sind. Und völlig überraschend eine Band, die sich Weimar nennt und dauervermummt rumläuft. Huch, die bestehen aus Neonazis.
Das ist erstaunlich. Ne?
Irgendwie musste ich daran gleich denken und dachte mir, mein Gott, was hat Morrissey wohl für Probleme?
Die Schlagzeile des Tages.
Waffenlieferungen für die Ukraine, keine Zusagen für Kampfjets nach Brüsseler Treffen der Verbündeten, das berichtet der Spiegel. Das Brüsseler Treffen von mehr als 50 Verbündeten der Ukraine ist ohne nennenswerte Zusagen zu Ende gegangen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zählte nach Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eine Reihe bereits angekündigter Waffenlieferungen auf, darunter auch die Kampfpanzer, die Deutschland und 10 weitere Länder Kiew zugesagt haben. Zitat: Ankündigungen zu Flugzeugen habe ich heute nicht, sagte Austin zu der Debatte über Kampfjets. Und es ist eine Bemerkung, die möglicherweise in Deutschland relativ viele Leute sogar beruhigen dürfte, mutmaße ich jetzt mal. Also nicht nur Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht.
Ja, aber was ich so beunruhigend an dieser ganzen Debatte finde, ehrlich gesagt, deswegen beruhigt mich das gar nicht, dass sich zeigt, dass der Westen und gerade Europa irgendwie keine einheitliche Strategie zu haben scheint. Also wir sagen, wir unterstützen die Ukraine mit allem, was wir haben, aber das macht irgendwie, ja, finde ich, noch keine Strategie aus. Und wir sind in Deutschland nach meinem Gefühl immer noch auf dem Stand der Debatte, den finde ich ein Zitat von Christine Lambrecht, der Ex-Verteidigungsministerin, ganz gut übersetzt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die hat mal gesagt, natürlich ist beides schwer, hat beides große Rohre, aber es ist eben kein Panzer. Und man hat so das Gefühl, wir sind in Deutschland immer noch bei dieser, ich sag mal, Bussibärensprache über das, was in der Welt gerade vorgeht und haben irgendwie überhaupt keine Idee, was wir mit unseren ganzen Waffen, die wir in die Ukraine liefern, anstellen wollen. Also wer setzt diese Panzer ein? Wer versorgt sie langfristig mit Munition? Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für Kampfjets. Und ja, ich bin jetzt überhaupt kein Verteidigungspolitik-Experte, aber mir erschließt sich diese Strategie nicht so ganz vor dem Hintergrund, dass die Ukraine ja offensichtlich in einer immer prekäreren Situation ist, wenn man das so richtig in den Berichten verfolgen kann, die so aus der Ukraine kommen.
Ich habe das Gefühl, dass deren vorrangiges Interesse vor allen Dingen Munition ist. Ne? Man hat ja wirklich das Gefühl, dass denen vor allen Dingen Munition ausgeht. Also Scholz hatte ja dann beispielsweise auch mal bei Lula in Brasilien nachgefragt. Der hatte mir ja schon gesagt, das kannst du hier komplett vergessen. Was die Strategie angeht, die Lieferung, da muss man der Fairness halber sagen, da ist ja Deutschland, spielt dann möglicherweise doch eine etwas bessere Rolle als der ein oder andere europäische Partner.
Das stimmt.
Also es ist ja so, was die Panzerlieferung angeht, da haben ja Dänemark als auch die Niederlande angeblich einen Rückzieher gemacht. Die wollen es jetzt nicht mehr. Wir erinnern uns vor 2 oder 3 Wochen, da hieß es ja, alle wollen Panzer liefern, Leopard 2. Nur Deutschland ziert sich. Jetzt sieht es fast so aus, also jetzt überspitzt formuliert, als seien die Deutschen auf europäischer Ebene fast die Einzigen. Vielleicht ist es auch manchmal, dass es auch wirklich einfach zu schnell geht. Ne? Also du hast irgendwie, man tauscht sich so langsam hoch von Marder, Gepard zu Leopard. Und jetzt geht es um die Kampfjets. Da muss man natürlich dann manchmal auch erstmal hinterherkommen. Vielleicht hat man sich wirklich nie langfristig Gedanken darüber gemacht, wo diese rote Linie dann tatsächlich verläuft. Ne?
Das meine ich mit dieser langfristigen Strategie. Also man liefert jetzt immer neue Kriegsgeräte, aber es gibt eben anscheinend ja keine nachhaltige Unterstützungsstrategie, was Munition und Nachschubwege anbelangt. Ich musste mich heute bei diesen Meldungen an einen Auftritt erinnern, den ich Mitte Januar, glaube ich, bei Maybrit Illner gesehen habe von André Wüstner. Das ist der Chef des Bundeswehrverbandes. Mhm. Und der stellte so in den Raum, er wolle ja nicht sagen, dass Siemens nun Munition statt Kühlschränke produzieren solle. Aber es schien dann doch eigentlich, wenn man ihm zuschaute, sehr so, als ob er der Meinung wäre, dass genau das möglich ist. Oder nötig ist, nicht möglich, sondern nötig, weil Russland nämlich ja genau das macht. Die haben quasi eine Kriegsproduktion,
Kriegswirtschaft.
Und wir eben nicht. Und wir liefern da unsere paar Panzer, die wir haben, was ich nebenbei gesagt richtig finde und gut finde. Mhm. Aber wir haben keine Idee und keinen Plan, offensichtlich. Mir ist er nicht bekannt und ich habe auch noch nicht von ihm gelesen, wie wir das langfristig unterstützen wollen. Am Ende stehen die Ukrainer mit 30 Kampfpanzern da, aber haben keine Munition mehr nach 3 Wochen. Und dann haben wir unsere Panzer weggegeben. Die Ukrainer haben nichts davon und wir stehen am Ende mit kaputten Panzern da.
Die aktuelle Situation scheint ja manchmal wirklich so, was die Unterstützung der Ukraine angeht, zum Sterben zu viel, aber zum Leben zu wenig. Also man ist da irgendwo dazwischen. Was die Strategie angeht, muss man sich natürlich auf europäischer Ebene oder als in Anführungsstrichen der Westen sicherlich auch mal darüber im Klaren werden, wie viel man jetzt wirklich bereit ist zu geben. Ne? Denn es gibt ja nur die 2 Möglichkeiten. Entweder du ziehst dich komplett raus und sagst, pass auf, jetzt haben wir alles getan, jetzt ist auch mal langsam gut, aber dann ist ja eigentlich alles, was du bis dahin geleistet hast, ja eigentlich völlig umsonst gewesen. Oder du wirfst viel mehr rein, um das Ding jetzt wirklich endgültig zu beenden. Bedeutet aber andererseits natürlich auch, dass die Gefahr des möglichen Kriegseintrittes dann halt eben nicht mehr gebannt ist, sondern dann wirklich die berühmte Linie überschritten ist, wo dann Putin wiederum sagt, so, jetzt ist mir auch aufgefallen, dass ihr hier ein bisschen arg viel liefert. Das ist ja das, wo wir uns immer noch befinden und da keine ernste Klarheit drüber besteht.
Deswegen fand ich persönlich diesen Move von Scholz eigentlich ganz gut damals. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass wir gar nicht so schlecht dastehen vielleicht, wie es der eine oder andere damals behauptet hat. Und ich fand diesen Move eben gut zu sagen, wir ziehen die USA quasi mit aufs Spielfeld. Und vor allen Dingen eben mit Blick auf die nächsten Wahlen, wenn da eventuell ein anderer Präsident als Joe Biden sitzt und wir uns überlegen müssen, ob die NATO dann noch das Bündnis ist, was inklusive der USA uns so schützt, wie wir es gerade, wie wir diesen Schutz gerade genießen. Also insofern, diese Skin-in-the-Game-Theorie irgendwie, die damals immer genannt wurde, aber ich halte das für zumindest aus meiner, Beobachter und militärischen Laiensicht zumindest für recht logisch.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Erneute Panne bei Berlin-Wahl-Poststelle. Verschlammte 466 Wahlbriefe erst am Montag entdeckt. Das berichtet der Tagesspiegel. In Lichtenberg sind ungezählte Briefwahlstimmen aufgetaucht. Sie sollen bis Mittwoch ausgezählt werden. Brisant ist die Panne wegen der geringen Differenz zwischen SPD und Grünen. Alles Paletti, das war der Tenor, nachdem am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale in Berlin geschlossen hatten. Zwei Tage später zeigt sich, es gab erneut eine Panne und sie könnte politisch wichtige Auswirkungen auf das Endergebnis haben. Das ist halt eben so, ne? Die Sozialdemokraten haben derzeit berlinweit einen Vorsprung von 105 Zweitstimmen und jetzt sollen plötzlich 466 Wahlbriefe aufgetaucht sein. Also sagt jetzt Franziska Giffey gemäß Donald Trump, stop the count, stop it already. Also was passiert? Betet sie gerade? Was macht sie? Oder bricht sie dort ein und versucht, diese Briefe verschwinden zu lassen? Also du bist ja wirklich, du bist ja ganz tief drin in der Berliner Politik. Im Sumpf. Ganz wie ist denn da so gerade die Stimmung?
Also ich glaube, was diese gefundenen Briefe noch angeht, das war ja auch vielleicht noch ganz kurzer Exkurs zu diesen Briefen, das war heute auch wieder lustig. Wenn es nicht so traurig wäre, möchte man noch dazu fügen, dass erst gesagt wurde, ja, die Deutsche Post ist schuld, wir können da gar nichts für.
Ja.
Und so nach zwei Stunden stellte sich raus, Mist, die 500 Briefe wurden einfach in der Poststelle eines Bezirksamtes liegen lassen. Und
genau.
Ich meine, das sind knallrote Briefe und man fragt sich, wer zur Hölle hat diese Briefe, 500 Stück davon,
ja,
übersehen. Aber gut, du hast eine andere Frage gestellt. Ich glaube, Franziska Giffey macht sich jetzt gar nicht so riesige Sorgen, würde ich mir zumindest an ihrer Stelle nicht machen, weil die Grünen müssten ja quasi 100 Stimmen aufholen und in diesen 460 Stimmen doppelt so viele Stimmen haben wie die SPD. Also das.
Aber ist das denn so unwahrscheinlich? Wahrscheinlich gehen sie eher alle an die Linkspartei und an die CDU oder so, ne?
Genau, das ist ein Wahlkreis in Lichtenberg, wo die Grünen eher hinter der SPD liegen und die Linken eher vorne. Allerdings, ja, man weiß halt überhaupt nicht bei Briefwahlstimmen, welche Stimmen das sind, ne? Wenn da irgendwie eine ganze Kommune irgendwie aus Lichtenberg zusammen abgestimmt hat und die alle grün wählen, dann kann es natürlich nochmal eng werden. Also Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass dieser Vorsprung vielleicht etwas zusammenschmilzt, aber dadurch jetzt nicht nochmal das Ergebnis umgeworfen wird zumindest. Was dann Franziska Giffey das Bürgermeisteramt, was sie ja immer noch anstreben kann, kosten könnte.
Ist das eigentlich extrem kühn und verrückt, dass sie das tut? Oder ist das von jemandem, der in Berlin lebt und sich gut einfühlen kann in also es gibt ja nicht das Berliner Milieu, Berlin ist ja riesig, aber so, wie ist denn so die Stimmung in der Stadt, jetzt nicht bei der Berliner SPD, aber ist es überhaupt vermittelbar, dass so eine Kandidatin, die gerade mal 18% gekriegt hat, dass die wieder Bürgermeisterin wird?
Schwierige Frage. die Frage ist so schwierig, weil die Lage tatsächlich ziemlich verfahren ist, sage ich mal. Die CDU hat zwar die Wahl gewonnen, steht aber ohne Partner da. Die zweitstärkste Kraft ist die SPD geworden, ganz knapp. Aber da wurde jetzt gestern quasi über eine Ablösung von Franziska Giffey spekuliert.
Ja.
Und die Grünen haben den Wechsel ins Rote Rathaus wieder vergeigt. Das heißt, man hat zwei Verlierer und einen Gewinner ohne Partner. Und jetzt müssen die gucken, was die miteinander anstellen. Und da finde ich es zumindest erstmal nachvollziehbar, dass Franziska Giffey sagt, naja, die Lösung oder das Bündnis mit der größten parlamentarischen Mehrheit wäre weiterhin das grün-rot-rote bisherige Bündnis. Das finde ich politisch erstmal nachvollziehbar. Aber man muss sich schon fragen, wenn man klarer auf die Zahlen auch guckt, warum die Berliner CDU gewählt haben. Der Grund ist nicht, dass die CDU so toll ist in Berlin oder dass die von den Berlinern so als was Tolles gesehen wird, sondern dass die Berliner sehr, sehr unzufrieden sind mit dem Berliner Senat. Und wenn man sich das anschaut, kann man sich eigentlich schwer vorstellen, dass eine geschwächte Franziska Giffey, auch innerparteilich geschwächte Franziska Giffey, jetzt einfach so mit Rot-Rot-Grün weitermacht. Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Das ist auch nur ganz schwer zu verkaufen.
Oder haben das einfach ganz viele Berliner die Plakate gesehen von Kai Wegner und haben gesagt, Moment mal, das ist doch der vom Doppelpass. Das ist doch dieser Mario Basler. Den will ich, den finde ich klasse, der ist top. Und da gehen wir hin. Also es wird ja auch nicht leichter, wenn ruchbar wird, dass man innerhalb der SPD laut darüber nachgedacht hat, Giffey abzulösen. Also wenn, das ist doch der Klassiker. Also wenn schon intern diese Kandidatin kritisiert wird und kurz vor der Ablösung steht, dann wieder nach draußen zu gehen und zu glauben, das hat niemand mitbekommen und zu sagen, hier, das ist eine für euch, das ist eine für Berlin, das macht es ja noch schwerer.
Ja, und ich glaube, das weiß ehrlich gesagt auch Franziska Giffey, dass es das alles für sie noch viel schwerer macht. Und sie wird sich, glaube ich, in diesen Tagen die Frage stellen, ob es klug ist für sie selbst, dieses Bündnis weiterzumachen, obwohl, also es geht, trotz der Wahlniederlage, oder ob man ja zum Beispiel sagt, man macht jetzt 3 Jahre große Koalition als Juniorpartner mit der CDU. Kai Wegner soll mal zeigen, dass er es besser kann. Und Franziska Giffey macht vielleicht Bildungs- oder Bausenatorin und in 3 Jahren wird dann neu abgerechnet. Das ist sicherlich eine andere Möglichkeit.
Jetzt ist es ja nun so, dass die Bild-Zeitung wissen will, dass es einen anderen Kandidaten gibt, der demnächst Berlin regieren könnte, gesetzt den Fall, dass Giffey sagt, lass mal gut sein. Und das ist Kevin Kühnert. Finde ich ja auch irgendwie abend. Also finde ich ja, ich meine, wir haben ja die Bild-Zeitung für genau solche Gedanken. Aber wie realistisch ist denn das?
Also Gedanke finde ich da eine schöne Formulierung. Ich glaube, dass Franziska Giffey jetzt gerade eher wieder fester im Sattel sitzt. Olaf Scholz hat sie gestern nochmal unterstützt, öffentlich, der Bundesvorstand der SPD auch. Ich glaube nicht, dass der Bundesgeneralsekretär, also eine Ebene drunter, dann jetzt sagen wird, liebe Franziska, liebe Genossin, das war's jetzt, ich mach das. Das kann ich mir in der jetzigen Situation nicht vorstellen. Was allerdings vorstellbar zumindest ist, weil Kevin Kühnert ist in der Partei Linken einflussreich, ist in Berlin sehr einflussreich, nimmt hier auch Einfluss, dass zum Beispiel Franziska Giffey sagt, liebe Partei, wenn ihr Rot-Rot-Grün weitermachen wollt, in Klammern, danach könnte es aussehen, da mache ich nicht mit. Mhm. Weil ich mit diesen Enteignern von der Linkspartei und auch die Grünen wollen das ja irgendwie, möchte ich nichts zu tun haben, ja. Ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Tschüssikowski.
Da passt der Enteigner Kühnert ja bedeutend besser zu.
Genau.
Das ist ja generell so sein Sound. Also genau. Das würde ja hinkommen. Die Frage ist halt, wie viele von den 3,5 Millionen Berlinern da Bock drauf haben.
Genau, und ich glaube, man muss sich dann als SPD ganz ernsthaft die Frage stellen, ob man mit einer Kandidatin Franziska Giffey einen Wahlkampf führen kann, der nur auf diese Kandidatin zugeschnitten ist. Wir haben heute so eine interne Analyse zugespielt bekommen, wo in der stand, dass ein Drittel dieser Leute die SPD wirklich wegen Giffey gewählt hat. Und dann stellst du dich nach der Wahl hin und sagst, ach Mensch, die Giffey möchte nicht mehr. Jetzt steht hier Kevin Kühnert, der Junge aus Schöneberg und der macht das alles, ach, der macht das nur ein bisschen anders und es ist auch noch die SPD, ist doch alles nicht so schlimm, wir machen das jetzt einfach, wie wir wollen. Also ich glaube, auch das ist irgendwie sehr, sehr schwer zu verkaufen, auch wenn Kevin Kühnert sicherlich ein beliebter Politiker ist und ein guter Redner und auch ja mittlerweile ein bundesweit bekanntes Gesicht, aber das wäre schon auch, ja, mutig.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Endgültig zu weit gegangen.
Ist möglicherweise Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ja, es geht immer noch um den Karneval. Und ich zitiere gerne Turi 2. Zitat: Christian Lindner neigt nicht zu lächerlich monokausalen Erklärungen. Diese Berichterstattung ist falsch. Ich bevorzuge anderen Humor, aber ich neige nicht zu lächerlich monokausalen Erklärungen. Twitter glaubt offenbar alles. Das hat Christian Lindner gesagt. Es ging um den Turi 2-Tweet zu einer Pioniermeldung, in der es heißt, er mache den Karnevalsauftritt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die Wahlschlappe in Berlin mitverantwortlich. Er soll gesagt haben bei einer Präsidiumssitzung, dass diese Büttenrede nicht hilfreich in der Schlussphase des Wahlkampfes gewesen sei. Und das ist ja im Politikersprech eigentlich mehr oder weniger gleichbedeutend mit, die Kacke hat uns auch noch gefehlt. Mhm. So, es ist jetzt der neue Terminus. Ist es jetzt die Karnevalschlappe, die die FDP da erlitten hat, oder was ist das jetzt da?
Ja, Armin Laschet hat ja in seinem Wahlkampf auch schon eine Lachschlappe erlitten damals, ne? Also vielleicht ist das so die Fortsetzung in kleinerer Form davon.
Ja, aber da hat noch ein CDU-Parteivorsitzender mitgelacht bei lauen Gags. Hat allerdings Armin Laschet auch nicht direkt geholfen.
Das stimmt. Also ich glaube, in Berlin, bei den FDPlern hier, kam das auch nicht besonders gut an, dieser Auftritt von Strack-Zimmermann, weil es, glaube ich, so ein bisschen den Fokus auch verschoben hat von dem, was die FDP will. Aber ich, also meine Haltung dazu wäre, dass das ja nicht hilfreich ist, vieles, aber ob es wirklich einflussreich war für dieses ja schlimme Ergebnis der FDP in Berlin, wage ich mal zu bezweifeln. Also ich glaube, da spielen ganz andere Sachen eine Rolle. Man kann überlegen, ob dieser ja sehr monokausale Kampf für das Auto am Ende, der am Ende zu einer Forderung führte, dass Berlin mehr Parkplätze brauche, wo man sich fragt, ob die FDP mal durch Berlin gelaufen ist. Hier ist quasi alles zugeparkt, immer.
Ja, deswegen braucht man ja mehr Parkplätze.
Deswegen muss man Häuser abreißen und mehr Parkplätze bauen, ja. Genau. Und die Menschen wohnen dann in den Autos. Das klingt sehr gut.
Dauert wahrscheinlich sowieso bei den Mieten eh nicht mehr lange, bis die Ersten sagen, pass mal auf, dann sind die einzigen 2 Quadratmeter, die ich mir noch leisten kann.
Ja, da schläft man zu fünft.
Standheizung an und gut.
Zu fünft im Smart oder sowas. Ein Grundsatzproblem wird da, glaube ich, offenbar, was vielleicht auch zwischen Strack-Zimmermann und Lindner steht, ich weiß es nicht. Aber die FDP zerfällt ja in so Art 2 Lager. Die einen, die begreifen dieses Ampelbündnis als Chance. Dazu gehört, würde ich sagen, auch Strack-Zimmermann. Und die anderen hadern damit so ein bisschen. Wo Lindner steht, weiß ich nicht ganz komplett genau, aber ein bekannter Vertreter davon ist wahrscheinlich Herr Kubicki. Und ich finde ehrlich gesagt, wenn der solche Sachen wie sagt über Robert Habeck, wie da kann sich der Robert mal gehackt legen, ich weiß nicht, ob das so viel hilfreicher für die FDP von der anderen Seite ist. Also das ist so Bolzplatzsprache, die man irgendwie aus der 3. Klasse gewohnt ist, aber ich weiß nicht, ob auch ein Unternehmer, für den es vielleicht um viel geht, davon von so einer Partei regiert werden möchte, wo sich führende Leute so ausdrücken und so auch über die eigene Koalition äußern. Also er hatte das ja schon mal über Lauterbach gesagt, den er irgendwie
Spacken.
Spacken, genau. Du sprichst das auch noch schön norddeutsch aus. Genau, Spacken genannt hatte. Also weiß jetzt nicht, ob da Karnevalsauftritte oder ernsthaft karnevaleske Aussagen schlimmer sind.
Es wird ja immer herum analysiert, warum die FDP so schlecht dasteht. Zunächst muss man ja auch mal sagen, also auf das, was Lindner gesagt hat, bezogen, dann möchte ich ja auch mal die letzten 4 Büttenreden von Strack-Zimmermann vor den letzten 4 Landtagswahlen hören, bei denen die FDP auch so abgeschissen hat. Also da muss es ja auch andere Gründe geben. Ist es nicht relativ leicht eigentlich, denn also für die Kernklientel der Liberalen, da ist die FDP in der Ampel zu zahnlos oder versündigt sich, weil sie zum Beispiel wahnsinnig viele Schulden aufnehmen, während für die, wie man im Fernsehen sagt, Eroberungszielgruppe, die FDP wiederum irgendwas ist so zwischen so einer Art Betonpoller und Junggesellenabschied. Also auch total unattraktiv, weil vermeintlich die Blockierenden, was man ja auch an der Aussage von Kubicki ja auch erkennt, der sagt, also wenn der Robert, der Habeck, wenn der irgendwie hier uns den Straßenbau versaut, dann gibt es auch keine Stromleitung. So, wo man sagt, ja, aber das kann ja jetzt nicht, also mehr von dem, das kann ja auch nicht der Schluss sein. Also man muss ja irgendwann zu der Erkenntnis gelangen, dass der Sound ja eigentlich eher kontraproduktiv ist und nicht sagen, jetzt kippen wir noch mehr von dem rein.
Naja, gerade scheint die Erkenntnis ja eher zu sein, dass der Sound gerade produktiv sein soll, ne? Also die Signale, die ich so gelesen habe und die ich auch in Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei uns im Hauptstadtbüro, die die FDP auch auf Bundesebene ganz eng begleiten, mitgenommen habe, war eigentlich eher eine Trotzreaktion jetzt aus diesem Jahr wirklich, ich weiß nicht, die wievielte Landtagswahl war es, die vierte, fünfte, ne, wo jetzt wirklich da ein schlimmes FDP-Ergebnis rauskam und dass man daraus schließt, man muss sich noch mehr abgrenzen.
Ja.
Da kann ich vielleicht auch mit einem Berliner Beispiel ja der FDP vielleicht Tipps geben in der Sache, weil das Bündnis hier, Rot-Rot-Grün, fiel ja zuletzt vor allen Dingen noch dadurch auf, dass es sich gestritten hat bis aufs Messer. Ich glaube, da ist die Erkenntnis inzwischen gereift, dass genau das eben überhaupt nicht gut ankommt und keiner der Parteien hilft. Und ich nehme an, das wird den Bundesbürgern außerhalb von Berlin nicht anders gehen als den Berlinern.
Das gibt's doch gar nicht.
Lehrkräftemangel. Grundschule in Niedersachsen führt 4-Tage-Woche ein. Auch das berichtet der Spiegel. Lehrermangel im Landkreis Ammerland im Nordwesten von Niedersachsen. Die Grundschule Wiefelstedel führt mehreren Medienberichten zufolge ab sofort eine 4-Tage-Woche für mehr als 300 Schülerinnen und Schüler ein. Unsere Unterrichtsversorgung sieht sehr schlecht aus und wir sehen uns nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen mit Unterricht zu versorgen, schrieb Schulleiterin Doris Tapken den Berichten zufolge in einem Elternbrief. Also das ist jetzt so, dass pro Tag einer der Jahrgänge 2 bis 4 daheim bleiben müsse, weil es im ersten Jahrgang 5 Klassen gäbe, würden diese auf 2 Tage verteilt. Ein Betreuungsangebot für Kinder, die zu Hause nicht betreut werden könnten, soll es an der Schule geben. Wie lange die Regelung gelten soll, wurde nicht mitgeteilt. Ja, jetzt ist es dann tatsächlich soweit. Also das, was wir aus dem, sagen wir mal, aus dem Arbeitsverhältnis kennen, ja, dass man da irgendwie mal einen Tag auch mal zu Hause bleibt, das gilt dann jetzt auch für die Schule, also Homeschooling Light, könnte man auch sagen. Sind das jetzt die ersten Vorboten dessen, was in den nächsten Jahren noch massiv kommt?
Also ich finde es aus PR-Gesichtspunkten für Schulen erstmal gut. Also als Schüler würde ich mich freuen und vielleicht, Grund ist ja der Lehrermangel, kriegt man so auch mehr Lehrer nach Niedersachsen. Also eine 4-Tage-Woche ja. Verbeamtung, das stelle ich mir schon ganz okay vor. Dann 3 Tage die Beine hoch und dann wieder die kleinen Geister irgendwie zum Matheunterricht treiben. Also
ja, nur die Scheiße ist ja, wenn wieder mehr Lehrer da sind, dann ist mit der 4-Tage-Woche ja auch wieder vorbei. Dann wird der 5. Tag ja auch wieder gemacht. Also 4-Tage-Woche.
Ein Teufelskreis.
Also absolut, 4-Tage-Woche, das kennt man natürlich eigentlich in Elternkreisen. Das bedeutet ja immer so viel wie, die kleine Celine ist am Freitag krank, weil wir wollen dann doch mal das Wochenende nach Malle. Also so ungewohnt.
Ach, vor so Eltern, macht man das, ja?
Ja, ja, ich hörte davon. Das ist natürlich auch bitter, ne? Also in diesem Falle ist es wohl so, dass 2 Lehrerinnen schwanger sind und aufgrund der Corona-Verordnung nicht in die Schule dürfen und eine Lehrerin ist dauerhaft krank geschrieben oder weg und dann ist halt gleich dieser Notstand da. Jetzt versucht man auch teilweise aus anderen Bundesländern auch Lehrer und Lehrerinnen anzuwerben. Ich glaube, Markus Söder hat das letztens auch schon gemacht, irgendwie schauen Sie. Bayern ist ein schönes Land. Also, dass jetzt so die Bundesländer sich gegenseitig versuchen, auch die Lehrkräfte abzuwerben.
Ja, da sind wir Berliner ja jetzt auch ganz groß drin. Ich glaube, Franziska Giffey hat neulich irgendwann mal gesagt, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, kommt zurück nach Hause. Also in der ihr eigenen Pathos hat sie quasi die Berliner Lehrer, die abgehauen sind, weil sie hier nicht verbeamtet wurden, dazu aufgerufen, jetzt wieder nach Berlin zu kommen. Und ich habe mich gerade nochmal daran erinnert, dass es hier in Berlin auch mal eine ganz, ganz tolle Gegenmaßnahme gegen den Lehrermangel gab. Und da hat man es einfach pragmatisch gelöst und hat nicht 4-Tage-Woche gemacht, sondern hat einfach 45 Minuten auf 40 Minuten Stundenlänge verkürzt.
Ach, das ist ja großartig.
Weiß jetzt nicht, ob, also aus PR-Gesichtspunkten finde ich die andere Lösung besser, aber wenn man die Schule ernst nimmt, ist vielleicht sogar hier mal ausnahmsweise dieser Berliner Sonderweg von 45 Minuten auf 40 Minuten den Unterricht zu verkürzen, der bessere.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowieso weite Teile meiner 6 Stunden Schulzeit in Spielhallen und Supermärkten verbracht. Also von daher ist das mit den 40 Minuten vielleicht sogar keine so schlechte Strategie. Ich weiß es auch nicht, aber ich bin schon bitter.
Warst du da frühreif in der Hinsicht oder hat man das bei dir so gemacht?
Haben wir einfach alle so in Castrop-Rauxel, in der Castrop-Rauxel in der Schule, da haben das wirklich sehr, sehr viele so gemacht. Aber anhand der Tätowierung auf dem Unterarm merkt man auch heute, dass da der ein oder andere das ABC vielleicht etwas besser hätte lernen sollen. Also.
Ich komme ja aus Magdeburg und wir hatten ja nichts. Ne? Also kurz nach der Wende quasi, da konnte man maximal im Unterricht einschlafen und das war es dann auch. Oder beim Kiosk Bulettenbrötchen holen, das war die andere Alternative.
Das war schon wieder gut. Buletten habe ich früher auch gegessen, bevor ich die ganze Hafermilch-Scheiße bekommen habe. Aber das ist ein anderes Thema.
Woanders ist es auch beschissen.
Suspendierter Ballettchef Marco Göke. Sie hat mich auch jahrelang mit Scheiße beworfen. Keine Entschuldigung. Nach seinem Hundekot-Anschlag auf eine Kritikerin spricht Marco Göke, suspendierter Ballettchef in Hannover, über seine Tat und stilisiert sich zum Opfer einer Vernichtungskritik. Also der Spiegel zitiert hier den NDR und dem hat Marco Göke auch ein kleines Interview gegeben. Also es gibt auch Videomaterial. Da sitzt dieser Marco Göke mit einer dunklen Sonnenbrille und du hattest mir schon vorher gesagt, er hat so leichte Jogi Löw-Vibes. Ich habe auch überlegt, ob er eine Perücke trägt, aber es ist wohl echt hart, was er da hat. Und er sitzt da auch mit seinem, also es sieht ein bisschen aus wie ein Trenchcoat, aber er sitzt da auf der Bank und erzählt auch von seinem persönlichen Leid, das ihm widerfahren ist. Also er hat schon zu erkennen gegeben, dass er die Wahl seiner Mittel, also er hat ja der Theaterkritikerin, ich zitiere die Bild-Zeitung, Dackelkacke ins Gesicht geschmiert. Also er sagt schon auch, dass er das vorher auch noch nicht gemacht hat. Also er war durchaus auch...
Das ist beruhigend, ja.
Er war auch erstaunt über die Wahl seiner Mittel, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es ihm so richtig leid getan hat, oder?
Nee, das klang wirklich gar nicht so, das Interview. Was ich daran wirklich am also auch wenn das eigentlich jetzt nicht so super witzig ist, also Journalisten anzugreifen, irgendwie gerade in diesen Zeiten, aber was daran dann doch irgendwie... ja, eine Art Tragikomik auch hat, dass er in diesem Interview dann eben irgendwann sagt, er sei auf sie zugekommen hinter der Bühne und hätte ihr gesagt, ich bin ein Mensch. Und man denkt sich, was geht in diesem Mann vor? Ich meine, die Frau ist auch ein Mensch, mutmaßlich, und er hat ihr irgendwie gerade Dackelkacke oder ist kurz davor, ihr Dackelkacke übers Gesicht zu ziehen und sagt danach dann, er wäre hier irgendwie dann nicht wie ein Mensch behandelt worden von ihr offensichtlich. Also das finde ich alles irgendwie hanebüchen. Aber das ist natürlich anders als offensichtlich seine Ballettinszenierung, ganz, ganz großes Theater. Also ja, da muss man schon mal grinsen.
Wenn Menschen Sätze beginnen mit ich bin ein Mensch, dann ist in der Regel sowieso immer schon Panik angebracht. Das muss man eigentlich sagen. Und wenn er jetzt mit Dackelkacke so reagiert, was soll denn Til Schweiger machen? Also im Zusammenhang mit seinen Kritikern, ich sehe den schon in diesem Riesenhaufen wie bei Jurassic Park wühlen, für all diejenigen, die ihn, also...
Til Schweiger verkauft doch, glaube ich, oder ist diese Geschichte schon alt, verkauft doch quasi als Rache an alle, die ihn immer schon irgendwie blöd fanden, verkauft er doch irgendwie in einem seiner Restaurants irgendwie Wasser für 8 € oder sowas. Vielleicht ist das einfach, seine Rache.
Stimmt.
Der Trick der Woche.
Insider meldet, a man in the US got prostate cancer. It made him start speaking with an Irish accent. Das finde ich auch sehr ungewöhnlich. Also in den USA hat ein Mann, nachdem er also Prostatakrebs diagnostiziert bekommen hat, plötzlich angefangen, mit einem irischen Akzent zu sprechen. Also es gibt offensichtlich auch ein Syndrom, Foreign Accent Syndrome. Also das scheint es wohl schon gegeben zu haben. Und also... Der Heilungsverlauf läuft wohl relativ gut, aber eine Folge dieser Erkrankung ist offenkundig, dass er jetzt irischen Akzent, ich weiß nicht, wie weit das mit der Irischwerdung vorangeschritten ist, möglicherweise ist er jetzt auch dem Alkohol bereits verfallen, man weiß es nicht genau, aber ich finde das ja aufregend, also ich meine, vielleicht ist das ja auch gut.
Vielleicht ist es auch gut, ja. Also aufs erste Lesen klingt diese Story irgendwie so ein bisschen wie diese Kühnert-Geschichte in der Bild-Zeitung, aber wer weiß, was die Wunder der Medizin sind ja unendlich.
Du meinst dreimal an der Prostata rumgespielt und schon ein bisschen Bürgermeister oder was?
Das hast du gesagt. Nee, ich muss danach, ehrlich gesagt, irgendwie an einen Freund denken, mit dem ich manchmal durch die Berliner Bars ziehe und der immer wunderbar gekonnt also diesen irischen Akzent imitieren kann. Und man kann auf jeden Fall zu dieser Nebenwirkung, wenn danach alles gut ausgegangen ist, zumindest nur gratulieren, weil das funktioniert auf jeden Fall auf jeder Party und auch betrunken und dann wahrscheinlich sogar immer besser.
An dieser Stelle möchte ich den großartigen Humoristenkollegen Donny O'Sullivan grüßen. Ein fast noch schlimmeres Schicksal, denn er ist eigentlich Ire, aber er ist in Tübingen groß geworden und hat plötzlich einen schwäbischen Akzent. Wer hilft ihm denn davor? Ne? Aber er ist natürlich wie alle Schwaben nach Berlin gezogen. Insofern schließt sich da auch in gewisser Hinsicht der Kreis. Aber jetzt, das ist auch schon fast eine Metaebene, möchte ich mal sagen, die sich da eingezogen hat.
Ja, der Schwabenwitz wird wahrscheinlich niemals alt werden in Berlin.
Dankeschön. Dankeschön dafür.
Entschuldigung.
Ich habe es ja auch verdient.
Nein, ich habe in den letzten Tagen, das darf ich vielleicht auch noch sagen, so viele Berlin-Verrisse und voller toller Klischees über diese Stadt gelesen und dass der Berliner so unfreundlich wäre und wie schlimm hier alles ist und dass irgendwie gefühlt man kurz vor Kambodscha steht. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten Tagen jeden Witz gehört über diese Wahl, über ihre Folgen. Und ich habe langsam so den Eindruck, dass die Deutschen haben so ein ganz eigenartiges Verhältnis zu Berlin, was man vielleicht als Hassliebe beschreiben kann, aber...
Ist es auch ein bisschen vielleicht die Angst vor der Großstadt und vielleicht auch in gewisser Hinsicht eine Art, wie soll man das nennen, Neid vielleicht nicht, aber vielleicht Neid vor dem Mut derer, die sich dahin getraut haben? Ist es auch ein bisschen das?
Ich weiß gar nicht, ob es Neid auf den Mut ist, aber es gibt schon so eine Art Volkssport der Deutschen, die Hauptstadt schlecht zu reden, und ich kann mir schon vorstellen, dass einer der Gründe ist, dass Berlin eben dann doch die einzige deutsche Weltstadt ist, mit auch sicherlich Weltstadtproblemen, wie sie Paris, London oder New York auch haben, aber wie sie halt nicht in Gießen oder Wiesbaden oder auch meiner Heimatstadt Magdeburg vorkommen. Und es ist ja so, am Ende kommen dann doch immer alle her, um dann irgendwie am Berghain zu scheitern oder also an der Eingangstür zu scheitern oder um sich eben über die...
Um dann nach Twitter zu kaufen, ne?
Oder genau, um dann nach Twitter zu kaufen, das ist auch eine Option, und dann völlig frei zu drehen. Genau, also man hat das Gefühl, es ist so eine Hassliebe und ist gleichzeitig ein Volkssport, und man suhlt sich so ganz gern in diesen Berlin-Klischees, und eigentlich, wenn sie ganz tief in sich reinhören, dann ja, gibt es da vielleicht auch so eine kleine Sehnsucht nach dieser Stadt und nach dem, was man hier alles machen und erleben kann.
Ja, ich bin sehr gerne in Berlin. Ich mag Berlin sehr gerne. Und du hast natürlich völlig recht. Also Berlin ist eine Weltstadt wie London, New York, Paris, auch wenn sie sich das, bescheiden wie sie ist, architektonisch nicht im geringsten anmerken lässt. Das muss man ja auch.
Das stimmt allerdings.
Es gibt, ist auch eine Form von Understatement.
Es gibt nichts, ich will hier auch nicht den ganz großen nur Lokalpatrioten geben, es gibt, glaube ich, wirklich nichts Traurigeres, und das weiß jeder, der länger in Berlin wohnt, als diesen Januar, Februar gerade in Berlin, und die grauen Hausfassaden ragen irgendwie in den noch graueren Berliner Himmel. Da kommt wirklich keine Freude auf. Das ist, stelle ich mir in München vielleicht ein bisschen gemütlicher vor gerade.
Das ist wahr gesprochen. München ist eine der wenigen deutschen Städte, die ganzjährig einfach wirklich sehr, sehr schön sind. Aber es ist auch wahr, sobald der März da ist, ist Berlin schon wieder hochattraktiv. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Monate dort. Julis, ich danke dir ganz herzlich. Wir lesen dich stets mit Freude im Tagesspiegel, und du bist hier auch immer sehr willkommen. Wir lassen es nicht wieder ein Jahr werden, okay?
Das freut mich. Ich freue mich drauf, und ich danke dir für die Einladung, und genau, hoffe, ich konnte über ein paar Berlin-Klischees aufklären.
Ja, du hast sogar ein paar widerlegt. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao, ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nia. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!